Vielen Dank für die freundliche Einführung, Frau Magister Kummer. Herzlichen Dank für die Einladung, auch Professor Bonelli und der ganzen Imabe. So, jetzt werde ich schauen, ob ich das ins Game bringe. Na so. So, okay. Das ist der Titel meines Vortrages. Ich sehe im Auditorium einige mir bekannte Anästhesisten. Ich ersuche um Nachsicht, dass ich einige pathophysiologische Grundlagen des Schmerzes hier wiederhole, damit ich überhaupt erklären kann, was wir medikamentös tun. Es ist richtig, ich liebe die Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen. In diesem Fall werde ich mich aber auf die schmerztherapeutischen Mechanismen beschränken, weil das ja sozusagen der Auftrag des Vortrags war. Hier haben Sie einmal die Definition von Schmerz. Kann man mich verstehen? Ist das laut genug? Danke. Die Definition von Schmerz von der International Association for the Study of Pain, also ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder zu erwartender Gewebszerstörung assoziiert wird oder aber infolge einer Gewebszerstörung beschrieben wird. Wir unterscheiden akuten Schmerz, was das ist, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, und chronischen Schmerz. Der Herr Professor Bonelli hat schon gesagt, der akute Schmerz ist etwas Gutes, hat eine Warnfunktion. Das kann man vom chronischen Schmerz nicht behaupten. Die Ursache ist hier immer relativ klar beim akuten Schmerz, beim chronischen Schmerz ist es nicht mehr so klar. Ja? Und auch die Akzeptanz ist unterschiedlich. Jeder akzeptiert akuten Schmerz. Ja? Wenn man beim Zahnarzt war, akzeptiert man, dass das nachher wehtut. Wenn das Kreuz 4 Monate wehtut, akzeptiert man das nicht mehr so sehr. Noch ein paar Unterschiede beim akuten und chronischen Schmerz. Also hier haben Sie mal sozusagen, was es ist. Sportverletzungen, letztlich sind auch Wehen bei der Entbindung, akute Schmerzen, Zahnschmerzen. Wenn das aber immer wiederkehrende Kopf- und Nackenschmerzen sind, Rückenschmerzen oder auch Nervenschmerzen, auf die ich noch später eingehen werde, spricht man dann eher vom chronischen Schmerz. Unterschiede sind auch bei der Dauer. Sie haben hier, also man definiert das so bis zu 6 Wochen ungefähr als akut. Wenn es länger als 3 Monate ist, also 3 bis 6 Monate, sagt man, das ist dann doch chronisch. Das Ziel muss man auch einmal definieren. Was ist das Ziel? Beim akuten Schmerz ist das Ziel von uns Schmerztherapeuten immer die Schmerzfreiheit. Wir wollen diesen akuten Schmerz loswerden. Das ist beim chronischen Schmerz nicht möglich. Da sind wir schon froh, wenn wir es lindern können. Oder aber im schlimmsten Fall nur einen besseren Umgang mit dem Schmerz. Und da benötigen wir wirklich andere Disziplinen, weil das können wir Anästhesisten, Schmerztherapeuten oft nicht leisten. So, was ist jetzt das Problem? Diese Daten habe ich aus einem Schmerzbericht aus dem Jahr 2011, ein ganz ein dickes Papier, das absolut lesenswert ist. Und da steht drinnen, dass 21% der Österreicher moderate bis schwere chronische Schmerzen haben. Im Schnitt vergeht bis zur Diagnose 2 Jahre, und dann weitere 11 Monate, bis das Ganze suffizient behandelt wird. Das ist eine statistische Erhebung, das ist eigentlich alarmierend. Ja? Wenn man sich denkt, das dauert eigentlich im Schnitt 3 Jahre, bis das einmal ordentlich behandelt wird. 440.000 Personen österreichweit sind wegen schweren Dauerschmerzes in irgendeiner Form von ärztlicher Behandlung. 53.000 davon sind in einem multimodalen Schmerzprogramm. Was das ist, darauf werde ich später noch eingehen. Aber das ist das Gute und das Erstrebenswerte. Das österreichische Gesundheitssystem wird natürlich auch finanziell sehr stark belastet. Es wurde, das sind also mehr oder weniger Hochrechnungen, Umrechnungen auch aus deutschen Daten, 1,4 bis 1,8 Milliarden Euro pro Jahr. Ich habe das mir überlegt heute in der Früh beim Herfahren und da habe ich was gehört von Steuerreform und 5 Milliarden Euro und so. Und das ist doch viel. Ich meine, man kann jetzt die chronischen Schmerzen nicht abschaffen, damit die Steuerreform finanziert wird. Aber die Größenordnung ist natürlich gegeben. Das Hauptproblem sind natürlich Rücken- und Kopfschmerzen, allerdings auch Tumorschmerzen und Nervenschmerzen. Aber Rücken- und Kopfschmerzen sind also das Hauptproblem und auch der Hauptkostentreiber bei den Gesundheitskosten. Aber Rückenschmerz, auch Zahlen aus diesem Paper, ja. Direkte Kosten, sprich also Kosten, die für Arzneimittel im Krankenhaus entstehen, sind Schätzungen zwischen 170 und bis zu 880 Millionen Euro pro Jahr. Und ganz wichtig, die indirekten Kosten. Also die Kosten, die entstehen dadurch, dass jemand im Krankenstand ist, nicht arbeitet, diese Kosten sind auch sehr hoch. Und das ist interessant. 4.400 Leute werden jedes Jahr neu pensioniert wegen Rücken- und Kopfschmerzen. Das ist schon viel, oder? Und das sind die Kopfschmerzen, direkte Kosten werden mit 200 Millionen Euro im Jahr angegeben. Das ist auch sehr viel. Rückenschmerzen haben an sich, also wenn man mal in der Früh aufwacht und es tut einem ein bisschen der Rücken weh, das heißt noch nicht, dass man jetzt chronischen Rückenschmerz hat, hat eine sehr gute Rückbildungstendenz. Und es zeigt sich, dass 80% der Patienten nach 2 Monaten wieder beschwerdefrei sind. Kann natürlich chronifizieren. Und wenn jemand einmal über 6 Monate arbeitsunfähig ist, kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder in seinen Job zurückkehrt, nur mehr 50% beträgt. Ja. Also wenn Sie Patienten behandeln, die schon seit über 6 Monaten Rückenschmerzen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der gar nicht mehr in seinen Job zurückkehrt. Das ist natürlich ein Drama. Ja. Gut, wie ist das jetzt mit den chronischen Schmerzen? Was haben diese Patienten? Die können also ihre täglichen Aktivitäten gar nicht mehr ordentlich durchführen, weil ihnen das so fürchterlich wehtut. Sie haben auch von mentaler Seite, ist das Wohlbefinden stark eingeschränkt, weil sie ja ständig diesen Schmerz als Begleiter haben. Natürlich schlaft man schlecht in der Nacht, wenn man ständig Schmerzen hat, das ist klar. Wenn man schlecht schlaft, ist man natürlich grantig. Es entwickeln sich Probleme in der Partnerschaft, weil der Partner, der hat ja eine ganz aktive Rolle in diesem Schmerz. Ja? Ich sehe das immer bei unseren Schmerzpatienten, wo die ganze Familie eigentlich an diesem Schmerz zu leiden hat. Und diese Leute belasten ihre Partnerschaften, ich würde mal sagen, über Gebühr. Ja. In den Sozialbeziehungen gibt es natürlich Probleme. Wenn man starke Schmerzen hat, kann man oft nicht mehr ordentlich weit gehen. Man kann sich nicht mehr so oft mit den Freundinnen im Kaffeehaus treffen oder zum Kartenspielen oder ins Wirtshaus gehen. Die Leute werden ziemlich isoliert und das ist ein ganz großes Problem. Am Arbeitsplatz hat man natürlich Probleme. Ja. Wenn man 2-3 Mal in der Woche nicht kommt, dann wird man irgendwann einmal den Job verlieren, wenn man nicht Beamter ist. Die Ziele sind daher, das erste Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität dieser betroffenen Menschen in der einen oder anderen Weise. Wie gesagt, den Schmerz abschaffen geht nicht. Und ein weiteres Ziel ist, dass die ökonomischen Konsequenzen eher gering gehalten werden. Ja. So, jetzt muss ich ein bisschen in die Pathophysiologie ausholen. Die Damen und Herren Kolleginnen, die das schon genau kennen, ersuche ich höflichst um Verzeihung, aber ich muss ein paar Dinge kurz hier wiederholen. Also das ist sozusagen da, wo der Schmerz entsteht. Ja. Irgendwo sitzen Nozizeptoren, Schmerzrezeptoren, die werden erregt durch excitatorische Aminosäuren, Substanz B und alle möglichen anderen Substanzen, niedrigen pH-Wert. Jetzt wird in diesen afferenten Nerven ein Reiz geschickt, eine elektrische Erregung wird gesendet ins Rückenmark, ins Hinterhorn des Rückenmarks. Ja. Und da werden wieder Neurotransmitter freigesetzt. Und normalerweise wird dieser Schmerzreiz dann umgeschaltet auf die andere Seite, auf ein aszendierendes Neuron ins Gehirn. So einfach ist es aber nicht, denn es gibt eine Fülle von Einflüssen bei dieser Umschaltstelle. Das sind so kleine Interneurone, die Sie hier sehen, die auch Neurotransmitter freisetzen. Und dann gibt es sogenannte deszendierende, schmerzhemmende Bahnen. Ja? Und die können diese Erregungsübertragung beeinflussen. Hier spielt natürlich auch die Psyche eine gewaltige Rolle, weil die Psyche kann das ein oder andere aktivieren. Das ist jetzt einmal absolut basic. Bitte um Verzeihung, dass es so einfach ist, aber das muss man einmal ganz kurz besprechen. So, das ist jetzt wieder eine Schmerzfaser, die einen Schmerzreiz bekommt und den ins Hinterhorn weiterleitet und es wird gemeldet Schmerz. Das ist der normale Weg. Ja? Da gibt es also diese Interneurone, die das beeinflussen, diese absteigenden Neurone und so weiter. Und dann haben wir Neurone, die zuständig sind, um normale Berührungsempfindung weiterzuleiten. Ja? Schauen ein bisschen anders aus, Abeta-Fasern. Die machen Berührung. Ja? Hier sehen Sie so eine kleine Verbindung. Ja? Die ist normalerweise inaktiv. Aber jetzt kommt der chronische Schmerz, ein Phänomen, das man in der Schmerztherapie zentrale Sensibilisierung nennt. Wenn jetzt diese Schmerzfasern dauerhaft gereizt werden, ja, ganz ständig und immer wieder Reize kommen, dann verändert sich die Erregbarkeit dieser Zelle. Die wird modifiziert. Also die Empfindlichkeit wird gesteigert. Und es gibt von diesen Neuronen gewisse Neurone, die nennt man schlafende Neurone. Ja, die schlafen normalerweise, die tun nichts. Aber im Zustand von chronischem Schmerz und ständiger Entladung senden die plötzlich auch etwas. Ja? Und der Schmerz, der vorher ein normaler Schmerz, akuter Schmerz, wenn man sich auf einen Reisnagel drauf tut, wenn das immer wieder kommt, wird als wesentlich stärker empfunden, als er empfunden wurde. Das ist das eine. Also das ist sozusagen die Hyperalgesie, dass ein normaler Schmerzreiz stärker empfunden wird. Und das zweite Phänomen, das ist das Phänomen der Allodynie. Dass die Fasern, die normalerweise nur Berührung vermitteln, wird diese Verbindung hier, wo ich gesagt habe, die ist normalerweise inaktiv, wird aktiviert. Und der Berührungsreiz wird missverständlich im Gehirn als Schmerzreiz wahrgenommen. Sie alle kennen das, haben sicher schon einmal einen Sonnenbrand gehabt. Ja? Das ist genau das. Ja? Das ist eine Allodynie. Wenn man sonnenverbrannte Haut hat, erträgt man nicht einmal das Nachthemd auf der Haut, wenn es ein schlimmer Sonnenbrand ist. Stimmt's? Genau das. Und diese Phänomene haben die chronischen Schmerzpatienten alle. Und das ist ein Riesenproblem, weil das abzudrehen ist gar nicht so einfach. Wenn jetzt ein Schmerzpatient zu uns kommt, was tun wir? Wir machen eine Schmerzanamnese, wir fragen ihn, wo tut es Ihnen eigentlich weh, wo genau, wie ist das, seit wann tut es Ihnen weh, ist das seit 3 Wochen, 6 Wochen, 3 Jahren, wie ist der Verlauf über den Tag, ja? Ist es in der Früh stärker, ist es am Abend stärker, wie ist die Qualität der Schmerzen, ist das mehr stechend, ist das brennend, ist das einschießend, wie ist die Intensität, das kann man messen. Sie alle kennen das, das ist die visuelle Analogskala, ja, zwischen 0 und 10. Manche Leute machen das so, dass sie den Patienten eine Zahl nennen lassen. Andere haben einen Schieber, wo die das verschieben können, wo der Patient natürlich nicht die Abstufung sieht. Und dann gibt es das natürlich auch in anderen Sprachen. Ja, und auch für Kinder. Ja. Bei Kindern schätzt man einfach ein, wie der Gesichtsausdruck ist. Ja. Also die Schmerzintensität kann man messen. Und ganz wichtig ist, dass man das auch dokumentiert. Ja? Wenn der Patient kommt, wie stark ist der Schmerz? Und ein geschulter Schmerzpatient, der ruft mir an und sagt, heute habe ich in der Nacht einen Was von 6 gehabt. Gibt es auch. Was, also visuelle Analogskala. Wir fragen auch immer nach Begleitsymptomen, ja? Übelkeit und so weiter und so weiter. Was für Auswirkungen haben die Schmerzen auf ihr Leben? Das fragen wir auch, schreiben wir strukturiert auf für die Verlaufskontrolle. Und was ist bisher an Therapie passiert? Was haben Sie denn schon alles ausprobiert? Was hat Ihnen geholfen, was hat Ihnen nicht geholfen? Ein klassischer chronischer Schmerzpatient, den könnte man so charakterisieren. Je chronischer, desto dauer ist der Schmerz. Ja? Also wenn es chronisch ist, dann hat er wirklich den ganzen Tag fürchterliche Schmerzen. Die Schmerzareale sind auch sehr groß, werden immer größer und sind also nicht mehr einem bestimmten Nerven oft zuzuordnen. Viele Patienten, die chronische Schmerzpatienten sind, betreiben einen ordentlichen Medikamentenmissbrauch. Und wir Ärzte unterstützen sie dabei, ja, aber im besten Wissen und Gewissen. Aber die Patienten sind so verzweifelt, dass sie halt alles Mögliche probieren, zu 5 verschiedenen Ärzten gehen und dann halt 10 verschiedene Medikamente haben und die alle durcheinander nehmen. Diese Patienten wechseln auch gerne häufig den Arzt, ja, weil nach dem Motto, der eine hat mir nicht geholfen, ich gehe mal zu einem anderen, dem erzähle ich natürlich nicht, was schon alles war und so weiter und so weiter. Also wenn ein Patient häufige Arztwechsel hinter sich hat, Vorsicht. Der neue Therapeut wird immer, Sie, Herr Doktor, Frau Doktor, Sie sind die Letzte und die Einzige, die mir helfen kann. Ja? Wenn Sie das hören, Vorsicht. Ja? Die Patienten haben fast alle Probleme mit ihrer Familie oder mit ihrem Beruf, das ist auch ein Charakteristikum. Was auch charakteristisch für diese Patienten ist, dass sie überhaupt nicht bereit sind, irgendwelche Nebenwirkungen von Medikamenten in Kauf zu nehmen. Also wenn das Neurontin müde macht, das akzeptieren sie überhaupt nicht, das wollen sie nicht. Aber sie haben alle eine ganz hohe Bereitschaft für invasive Therapieverfahren. Und das ist das Teuflische. Sie haben dann irgendwo im Internet gelesen, da gibt es Pumpen und SCS und das will ich jetzt haben, ja. Dadurch, dass der Einbau von solchen invasiven Devices sehr lukrativ ist, gibt es auch viele Leute, die das gerne machen. Ja? Und leider sind auch viele Anästhesisten, werden ganz gerne Chirurgen geworden und machen gerne ein bisschen was Chirurgisches, das kommt dann noch dazu. Ja? Gott sei Dank bin ich von dieser Geißel befreit, aber gut. So, jetzt sagen wir zum Patienten, wir geben ihm so ein Diagramm und sagen, bitte zeichnen Sie doch einmal auf, wo es Ihnen weh tut. Ja? Jetzt schauen Sie sich das an. Der Kopf tut weh, die Augen tun weh, Oberarm, Unterarm, Vorderseite, das Knie, die Vorfüße und hinten geht das weiter. Also wenn Sie sowas sehen, ja, dann haben Sie einen ausgewachsenen chronischen Schmerzpatienten vor sich. Es hilft nichts, dem Patienten zu sagen, Herr Meier, wir kriegen das in den Griff, in 3 Wochen sind Sie schmerzfrei, alles wird wieder gut. Das bringt gar nichts, da lügt man nämlich an. Was aber sinnvoll ist, dass man mit dem Patienten so kleine Ziele vereinbart und versucht, ihn zu befragen, was denn für ihn ein wünschenswerter Erfolg wäre. Muss ich auf die Uhr schauen? Das ist nicht. Geht noch, oder? Ja, geht noch. Okay. Was wäre ein Erfolg aus Ihrer Sicht, wenn man den Patienten fragt? Was wünschen Sie sich? Was soll besser werden? Wäre es gut, wenn wir den Ruheschmerz reduzieren könnten von 6 auf 4? Wäre das für Sie ein Erfolg? Oder wäre es ein Erfolg, wenn Sie einmal wieder durchschlafen könnten? Oder wenn Sie wieder mal längere Strecken gehen können? Das kann sehr hilfreich sein. Wenn jetzt jemand kein Auto hat und die Freundinnen nicht mehr treffen kann in der Stadt, weil man einfach die 400 Meter bis zum Bus nicht mehr gehen kann, ja? Weil das so wehtut. Wäre es hilfreich, wenn Sie die 400 Meter bis zum Bus durchgehen könnten, da ist kein Bunker dazwischen. Ja? Oder wenn Sie sich wieder mal freuen könnten, wenn wer auf Besuch kommt, oder wenn das für, nicht, dass das für Sie nur ein Stress ist. Ja? Es ist unrealistisch, dem Patienten völlige Schmerzfreiheit zu versprechen oder zu suggerieren. Jetzt muss ich wieder ein bisschen technisch werden. Wir klassifizieren die Schmerzen natürlich nach dem sogenannten Nozizeptorschmerz, der somatisch sein kann oder viszeral, also was die Eingeweide betrifft oder irgendwo an der Oberfläche, dann den neuropathischen Schmerz, den Nervenschmerz und dann den Schmerz, der durch psychologische Mechanismen zumindest mitbedingt ist. Darüber werde ich gar nicht sprechen, weil da gibt es eine sehr berufene Runde nach mir. Ja. Da werde ich dann hoffentlich auch sehr viel lernen. An medikamentöser Behandlung ist also für den Nozizeptorschmerz die nicht steroidalen Antirheumatiker, Diclofenac und so weiter, darauf werde ich dann noch ein bisschen eingehen. Das Metamizol, das gute alte Novalgin, das vollkommen zu Unrecht 20 Jahre lang überbeleumundet war, würde ich mal sagen. Beim neuropathischen Schmerz sind es die Koanalgetika, was das ist, werde ich noch besprechen, oder lokale Verfahren, Opioide bei allen diesen Schmerzformen und die psychologische Mitbetreuung, das sind so die globalsten, basalsten Eckpfeiler. Ja. Gut, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das ist das WHO-Stufenschema der Schmerztherapie. Viele sagen, das ist überholt, nur bitte als das herausgekommen ist, im Jahr 1986, ja, ist das herausgekommen, damit alle Patienten auf der Welt eine standardisierte Schmerztherapie beim Tumorschmerz bekommen. Ja. Damals hat es nicht diese Fülle an Medikamenten gegeben, die es heute gibt. Aber der Sinn ist der, dass nicht Patienten 2 verschiedene Opiate kombinieren und glauben, das ist jetzt super. Ja. Also als Stufe 1 die Nicht-Opioide, da wäre also das Metamizol, Paracetamol und die nicht-steroidalen Antirheumatika, die Diclofenac und so weiter. Dann gibt es die schwachen Opioide, als nächste Stufe, das wäre Tramal, die starken Opioide. Und als Stufe 4 wären dann interventionelle schmerztherapeutische Verfahren. Die Koanalgetika, die hier aufgelistet sind, werden sozusagen in jeder Stufe dazugegeben, vor allem beim neuropathischen Schmerz. Und man muss natürlich Laxantien bei Opiaten auf jeden Fall dazugeben. Jetzt geht es um das Diclofenac, das ist also vor einem Jahr hat es geheißen, um Gottes Willen, das kann man überhaupt nicht mehr geben, weil es sozusagen ein erhöhtes Risiko an kardio- und cerebrovaskulären thromboembolischen Ereignissen, sprich Myokardinfarkt und Hirnschlag gibt. Und man muss das echt überdenken, ob man das überhaupt noch geben soll. Jetzt hat Gott sei Dank unsere Fachgesellschaft, die Anästhesie-Fachgesellschaft, dazu ein Statement abgegeben, das ich Ihnen hier nicht vorenthalten möchte, die klar gesagt haben, es überwiegt beim Diclofenac, also beim Voltaren, absoluter Nutzen. Es liegt auch keine Forderung vor, dass man es nicht mehr gibt. Allerdings soll man bei Patienten mit Risikofaktoren, sprich Hypertonie, Hypercholesterinämie und Diabetes und bei Rauchern den Neueinsatz kritisch überlegen. Ja, ist aber nicht verboten. Ich möchte das hier nur klar sagen. Entschuldigung, ich glaube, ich muss das tun. Ja, jetzt komme ich zur Stufe 3, die starken Opioide. Sie sehen hier, das ist eine offene Mohnkapsel. Ja. Mohn war sozusagen die Originalsubstanz des Opiums. Mittlerweile werden die natürlich alle synthetisch hergestellt. Es gibt diese starken Opioide in der Stufe 3 in allen Darreichungsformen. Ja. Hier habe ich für Sie einige exemplarisch aufgelistet. Das ist retardiertes Hydromorphon oder auch Butal genannt bei uns. Das nehmen die Patienten sozusagen fix ein. Also ein Teil des WHO-Stufenschemas war auch, dass die Patienten diese Medikamente wirklich regelmäßig nehmen sollen. Ja? By the hour und by the letter, also nach der Uhrzeit und nach diesem Stufenschema. Und das Hydromorphon nur bei Bedarf zu nehmen, ist natürlich ein Unsinn. Ja? Also die Basismedikation gehört fix vorgeschrieben. Dann gibt es für den Durchbruchschmerz, also für Schmerzspitzen, gibt es da so einen Lutscher, das ist der Actic-Stick. Die Industrie wird mir böse sein, dass ich manche erwähne und manche nicht, aber das kennen Sie vielleicht, das können Sie sich mehr vorstellen. Das sind so Bukaltabletten, ja. Und das wäre ein Pflaster, das sind so Patches, ja. Wenn jemand irgendwie nicht mehr schlucken kann, kann man das auf die Haut bicken, 3 Tage. Und man kann das natürlich umrechnen, ja. Da gibt es so Umrechnungstabellen, wie man von dem Oralen dann auf diese Dosis kommt. Das ist eine eigene Wissenschaft, aber das muss sowieso in einer Schmerzambulanz geschehen. Und das da hier sollte man gleich dazugeben, ja, weil das macht, die Opiate machen eine fürchterliche Obstipation. Aber das gibt es in allen Darreichungsformen, nierenschonende, weniger nierenschonende Varianten und so weiter. Wenn man jetzt jemanden länger Opiate gibt, ja, jemand, der keinen Tumor hat, hat es lange Zeit geheißen, das geht nicht und die werden süchtig und das ist wahnsinnig gefährlich. Und da bin ich sehr dankbar über diese Leitlinie, S3-Leitlinie aus dem Jahr 2009, die, wie ich von Professor Licker gehört habe, jetzt gerade überarbeitet wird, was sehr gut ist. Also, wenn man opioidhaltige Analgetika Langzeit anwendet, sollte man immer wieder überprüfen, ob das wirklich noch Sinn macht. Wenn es nämlich keine Wirkung zeigt, wenn die zugrunde liegende Schmerzursache nicht mehr vorliegt, wenn der Patient auffällig wird, sollte man überlegen, das abzusetzen. Und auf alle Fälle nach 3 bis 6 Monaten den Versuch einer Pause. Sie haben nämlich sonst eine Downregulation der Opiatrezeptoren und Sie brauchen immer höhere Dosen und Sie haben dann eigentlich nur mehr Nebenwirkungen. Ja? Das heißt, beim Nicht-Tumorschmerz muss man sich das echt überlegen, ob man das über Jahre steigert, steigert, steigert. Und ich meine, die Opiate haben ja auch Nebenwirkungen, Stichwort Osteoporose. Jetzt ein Wort zu den Co-Analgetika. Da gibt es einmal die Antidepressiva, die Antikonvulsiva und die Alpha-Agonisten. Und jetzt muss ich sie wieder mit diesem Schema ein bisschen sekieren. Diese Co-Analgetika machen im Prinzip nichts anderes, als körpereigene, schmerzhemmende Mechanismen zu imitieren. Ja? Sprich, also Antidepressiva erhöhen hier die Konzentration an Serotonin und Noradrenalin. Ja? Die wirken nicht sofort. Wenn Sie jemandem ein Antidepressivum geben, natürlich hat er auch Depressionen bei seinem Schmerz, aber dann geschieht es in erster Linie aus schmerztherapeutischen Überlegungen und das wirkt bitte erst nach 3 Wochen. Ja, das muss man dem Patienten sagen. Die Antikonvulsiva bewirken einfach, dass die Entladungen hier nicht so unkontrolliert verlaufen und die Alpha-2-Agonisten erhöhen hier auch die Noradrenalin-Konzentration. Es ist dann noch immer das Cannabis, das wollte ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Ja. Das sind Cannabispflanzen vom Himalaya, das finde ich sehr schön. Cannabis ist ein bisschen jetzt in der Diskussion gewesen, auch durch eine kleine politische Fraktion, die das freigeben möchte. Cannabis hat bei einzelnen Patienten sehr wohl einen positiven Effekt. Es wirkt appetitanregend, schmerzhemmend und schlaffördernd. Ja? Nur, Cannabis kann Psychosen machen. Ich meine, wir haben hochkarätige Psychiater hier, die werden darauf näher eingehen können. Ich gebe es nicht, ich traue mich es nicht. Ja? Aber es gibt manche, die es machen. Deswegen wollte ich das hier nicht unerwähnt lassen. So, jetzt noch ein paar Worte zum peripheren neuropathischen Schmerz. Das ist nämlich etwas, was ziemlich schwer zu behandeln ist. Schmerzen, die durch Nervenverletzungen oder langdauernde Nervenreizungen ausgelöst werden, ist nur bedingt medikamentös behandelbar, ist sehr schwer zu behandeln mit den Co-Analgetika, die haben fürchterliche Nebenwirkungen, werden von den Patienten meistens sehr, sehr schlecht toleriert. Opiate sind meistens nicht so gut wirksam. Der Schmerz ist brennend und das Wichtige, das Charakteristische ist, dass es ein elektrisierender, einschießender Schmerz ist. Ja? Und bei vielen dieser Patienten, wenn sie da nur leicht ankommen, ist das bereits ein überschießender Schmerzreiz. Sie erinnern sich an das Beispiel mit dem Sonnenbrand. Für diese Art von Schmerzen gibt es das Chili-Pflaster, das wollte ich Ihnen kurz vorstellen. Das ist nämlich ein ganz witziger Ansatz. Die Substanz kommt aus, das sind so Chili-Schoten, ja, roter Paprika. Dieses Capsaicin ist der Wirkstoff und der wird mit einem Pflaster auf die Haut aufgeklebt für 1 Stunde. Das macht einmal dann starke Schmerzen. Da entladen sich dann die Nozizeptoren, also die erregungsübertragenden Substanzen werden entladen und dann ist einmal ein Ruf für einige Zeit, ist zugelassen für die Behandlung dieses Capsaicin-Pflaster von peripheren neuropathischen Schmerzen bei Erwachsenen, die nicht Diabetiker sind. Ja, das ist die Zulassung. Wirkt selektiv nur am Schmerzort, hat keine systemischen Wirkungen, das ist der Vorteil. Es gibt auch keine Interaktionen mit anderen Arzneimitteln und deaktiviert eben diese Nozizeptoren. Eine einzige Anwendung macht meistens ungefähr 3 Monate Ruhe bei solchen Nervenschmerzen. Nachteil, das Pflaster ist ziemlich teuer. Ja? Und damit die Kasse das zahlt, muss der niedergelassene Allgemeinmediziner ein Schmerzdiplom haben, sonst zahlen die das irgendwie nicht. Im Krankenhaus kann es natürlich gegeben werden. Ja. Ist eine recht charmante Therapie. So sieht das aus. Das ist eine Dame, die offenbar eine Post-Zoster-Neuralgie hat. Da wird dieses Pflaster aufgepickt. Ja. Man muss nur bitte aufpassen, dass man das Pflaster nicht angreift und sich nicht nachher ins Auge fährt. Ja. Weil das Chili-Extrakt, das habe ich nur einmal gemacht. Ja. Aus Versehen. Das wird dann ganz rot. So, dann kommt das Pflaster runter, dann schaut das so aus. Dann, wenn das wehtut, kann man das dann kühlen mit einem Eisbeutel. Ja. Hätte man in der Regel ganz gut aus. Und dann ist meistens für 3 Monate eine Besserung oder sogar eine dauerhafte Ruhe da. Hm? Wie viele Minuten? 3. Muss ich schneller sein. So, invasive Nervenblockaden. Das ist die Ganglion-Stellatum-Blockade, die bei bestimmten Schmerzsyndromen am Arm und im Gesicht verwendet wird. Sie sehen hier, da sind ein paar Gefäße in der Nähe, die Lunge, da muss man sehr aufpassen. Und Nervenwurzelblockaden, ja. Die werden unter Röntgendurchleuchtung durchgeführt. Das ist Spezialisten vorbehalten. Und dann die invasiven Verfahren, auf die möchte ich kurz eingehen. Da gibt es die Rückenmarkstimulation für stärkste neuropathische Schmerzen, wenn nichts anderes mehr hilft. Das funktioniert so, dass in den Rückenmarkskanal Sonden eingebracht werden. Das wird dann mit einem äußeren Generator zusammengeschalten. Und es werden so Kribbelsensationen ausgelöst im schmerzhaften Areal, die diese Schmerzen überdecken. Wenn das dann funktioniert, kriegt man einen Generator eingebaut, das Ganze wird verpflanzt. Funktioniert in der Theorie wunderbar. Diese kleinen Kasten kosten 20.000 bis 40.000 Euro, die Sonden noch einmal jeweils 8.000 Euro. Die Industrie ist extrem interessiert, dass das verkauft wird. Ja. Gut, dann gibt es die Spinalkatheter mit Pumpe. Ja. In den Rückenmarkskanal wird ein Katheter eingelegt, damit man die Opiate nicht systemisch gibt, sondern nur dort, wo sie hinkören, in den Rückenmarkskanal. Hier wird eine Pumpe unter die Haut dann eingebaut. Die wird einmal im Monat gefüllt in einer fachspezifischen Ambulanz. Sind sehr invasive Verfahren, dürfen nur nach Ausschluss von psychiatrischen Erkrankungen gegeben werden, dürften, ja, wenn nichts mehr hilft. Aber noch einmal, die Industrie ist sehr dahinter, dass diese Leitlinien nicht eingehalten werden. Ja, und das ist das Ideale, die multimodale Schmerztherapie, wo also nicht nur eine medizinische Behandlung, sondern auch physiotherapeutische Behandlung, Kunst, Musiktherapie, Krafttraining, Ausdauertraining, Verhaltenstherapie und Entspannungsverfahren einfach auch zur Schmerzakzeptanz. Da gibt es tagesklinische Programme beim Professor Licker, der später noch ein Referat halten wird, und in Erlangen beim Dr. Sittel. Das Ganze ist wesentlich aufwendiger als eine reine medikamentöse Schmerztherapie, ist aber sicherlich ein Modell mit Zukunft. Und jetzt darf ich noch ein paar eigene Patienten schildern, Frau Magister Kummer?
Einen.
Darf ich nur einen schildern? Dann springe ich aber drüber, weil, das ist nicht drin. Ja, das ist der Herr B., ja? Der Herr B., ein junger Mann, 2007 hat er einen Arbeitsunfall gehabt und eine Quetschverletzung vom rechten Knie und Oberschenkel, ja? Mit einem kleinen Kind, einer normalen Familie, der hat durch eine Verletzung dazugekommen, hat ein neuropathisches Schmerzsyndrom am rechten Bein, mit schrecklichen brennenden Schmerzen, ständigen motorischen Zucken, hat in der Nacht nicht schlafen können, war verzweifelt. Er hat auswärts antidepressiva Opiate, Seroquel gekriegt, das ist ein Antipsychotikum, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Er hat dann eine periphere Nervenstimulation, diese Sonde nicht in den Rückenmarkskanal, sondern neben diesen peripheren Nerven gelegt bekommen, das kann man auch machen, am rechten Oberschenkel, ja. Da gibt es eine Testphase, da hat das gut funktioniert, als der Generator fix implantiert war, hat das dann nicht mehr funktioniert. Ja? Keine Schmerzlinderung. So, jetzt war dieses Castle um 20.000 Euro eingebaut und es hat ihm nicht geholfen. Dumme Geschichte, jetzt hat man versucht, diese Sonde zu repositionieren. Hat auch nicht wirklich den Erfolg gebracht. Der hat weiter starke Schmerzen gehabt, ist sehr depressiv geworden. Was macht man, wenn man mit so einem Patienten nicht zurechtkommt? Man schickt ihn weiter. Und dann haben wir hier bekommen, mit der höflichen Bitte, doch eine Rückenmarkstimulation bei diesem Herrn einzubauen. Wir haben das gemacht, wir haben ihn abgeklärt, er hat also seine Rückenmarksonden bekommen. Während er am OP-Tisch gelegen ist, hat er also wunderbar diese Kribbelsensationen beschrieben, alles war wunderbar. Dann ist er mit dem provisorischen externen Stimulator nach Hause gegangen, es war auch alles wunderbar. Bei der Fiximplantation dann war es dann plötzlich wieder schlechter. Ja, da hat er alles fix drinnen gehabt. Das ist aber leider die Regel, dass sowas sein kann. Ja. Wir haben uns dann gedacht, naja, wir machen ihm einen anderen Generator, einen Hochfrequenzgenerator, der kostet noch einmal mehr. Noch immer, keine Besserung. So. Jetzt haben wir uns gedacht, wenn das nicht wirkt, werden wir das wieder ausbauen. Haben es ausgebaut, da hat er wieder sehr viele Opiate gebraucht, der arme Mensch. Ja. Und dann haben wir uns irgendwann einmal gedacht, jetzt hilft das, jetzt bauen wir ihm einfach einen Spinalkatheter ein. Vielleicht hilft das. Ja. Haben wir einen Spinalkatheter mit einer Pumpe eingebaut und ein Jahr lang war der Hans im Glück, ja, war ganz happy. Aber nach einem Jahr ist er gekommen, war wieder sehr unzufrieden, starke Schmerzen, Müdigkeit, ist auch noch inkontinent geworden. Wir haben uns gedacht, um Gottes Willen, jetzt ist da hinten irgendwas passiert, aber er hat diese Nervensonde, die hat er noch drinnen gehabt, ja, im Oberschenkel, weil die war so verwachsen, die haben wir nicht herausgebracht. Und wenn man so eine elektrische Sonde drinnen hat, kann man nicht ins MR gelegt werden, weil da besteht die Gefahr, dass sich das aufheizt und dann Gewebsschäden macht. Jetzt haben wir mit unserem Radiologen irrsinnig diskutiert, ich habe ihn angebettelt, dass er bitte einen MR macht, weil nicht, dass der da hinten im Rückenmarkskanal einen pathologischen Prozess hat und wir merken das gar nicht. Also wir haben das MR gemacht, kein pathologischer Befund. Das ist leider ein wenig erfolgreiches Beispiel. Hätte auch erfolgreichere, aber die darf ich nicht mehr bringen, die stehen im Buch. Ja. gut, Entschuldigung, die Frau G., muss ich Ihnen vorenthalten? Nein? So, zusammenfassend kann man sagen, dass die chronischen Schmerzpatienten eine sehr komplexe und lange Leidensgeschichte haben, wir häufig keine behandelbare Ursache finden. Wichtig ist, dass wenn man ein Behandlungskonzept macht, dass man sich an die Regeln hält und evidenzbasierte Therapien ausschließlich anwendet. Und wenn man invasiv wird oder wenn man beschließt, mit dem Patienten invasiv zu werden, sollte das an einem Zentrum geschehen, wo das öfter gemacht wird. Und als Zukunftsmodell ist natürlich die multimodale Schmerztherapie zu erwähnen, die aber einen enormen personellen und Ressourcenaufwand benötigt. Aber das ist sozusagen das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.